in all seinen Bedeutungen geht's, wenn man über Advent nachdenkt, um Jesus. Es geht im Advent darum, dass Jesus auf diese Welt gekommen ist. Die Adventszeit ist eine Vorbereitungszeit hin auf Weihnachten, auf die Geburt Jesu. Es geht darum, darüber nachzudenken, sich selbst vorzubereiten. In früheren Jahrhunderten hat man gefastet oder hat sich mit anders auf die Weihnachtsfeiern vorbereitet. Adventszeit kann auch heißen, es geht um die Wiederkunft Christi. Advent heißt, dass Jesus eines Tages nochmal ankommt. Advent ist lateinisch, ihr wisst das alle. Vermutlich habt das alle schon mal gehört. Ob ihr es wisst, das muss niemand wissen. Advent kommt von Adventus Domini, Ankunft des Herrn, oder? Advent heißt Ankunft. Ankunft. Und wir sind in unserer Predigtreihe durch das Markus-Evangelium an einem Punkt, wo Jesus in Jerusalem angekommen ist. Und in der Beschäftigung mit den Texten und in meinen letzten Predigten ist mir das immer wieder deutlich geworden, dass Jerusalem ist ja sozusagen die letzte Station im irdischen Leben von Jesus. Und er begegnet dort seinen Gegnern, diejenigen, die ihn töten möchten. An Weihnachten geht es oft um das kleine Kind in der Krippe. Aber dieses kleine Kind in der Krippe, das hat ja eine Bedeutung für diese Welt. Und diese Bedeutung gewinnt er in seiner Heimat, in der Region um den See Genezareth, in seinem Wirken, wahrscheinlich 3 Jahre hier auf der Erde, aber auch vor allem in dem, was in Jerusalem passiert. Und Jesus hat ja vorausgesagt, Markus 8, 9 und 10, dass wenn er nach Jerusalem kommt, dass die führenden Juden sich gegen ihn wenden werden, ihn verfolgen, töten und er am Ende auferstehen wird. Und darauf läuft alles hinaus. Und Jesus ringt mit diesen jüdischen Lehrern. Er ringt mit der jüdischen Religion. Aber er ringt auch um das Herz der Menschen damals. Mir ist es so wichtig geworden, in den Begebenheiten, die wir da lesen können, dass es darum geht, dass Jesus nicht einfach nur seinen eigenen Tod provoziert. In den Streitereien, in der offenen Kritik am Judentum. Dass er nicht einfach nur Feindschaft provoziert, sondern dass er vielmehr eigentlich um die Herzen der Menschen ringt, mit denen er da zu tun hat. Und deswegen möchte ich heute Morgen nochmal über das Thema predigen. Jesus ringt um dein Herz. Weil ich denke, dass es genau darum eigentlich geht. In Adventszeit und in dem, was Jesus... Du darfst die Präsentation übrigens einblenden. Dass es genau darum geht in der Adventszeit. Jesus ringt um dein Herz. Dass es nicht nur... Jesus hat nicht nur mit den Menschen damals gerungen, sondern er ringt auch mit uns. Und ich möchte euch gerne nochmal die Zusammenhänge verdeutlichen. Ich habe hier meinen schönen Tempel hingemalt. Das soll den Tempel in Israel symbolisieren. Das ist der Gottesname auf Hebräisch, Yahweh. Dieser Tempel in Jerusalem, das war das religiöse Zentrum. Und Jesus kritisiert das Judentum seiner Zeit. Die religiöse Praxis seiner Zeit aufs Schärfste. Er stellt sich als Wanderprediger aus Nazareth, aus irgendeinem Kaff rund um den See Genezareth, stellt er sich in Jerusalem hin, wirft die Tische der Geldwechsler um und verbietet Leuten, etwas durch den Tempel zu tragen. Er unterbricht all die Geschäfte, die dort laufen und sagt, ihr habt aus einem Gebetshaus eine Räuberhöhle gemacht. Er kritisiert die institutionalisierte Religion und das tut Jesus bis heute. Denn es geht ihm nicht darum, dass wir religiös werden, sondern im Christentum geht es darum, dass wir eine neue Beziehung zu Gott bekommen. Durch die Liebe und Gnade von Jesus Christus. Nicht, dass wir irgendwelche Erwartungen, religiöse Rituale erfüllen, sondern es geht Jesus darum, dass wir unseren Vater im Himmel kennenlernen und er die Tür zum Vater aufmachen möchte. Und deswegen kritisiert er diese Scheinheiligkeit und redet vom Sein. Das, was man sein soll. Und er redet über sich selbst. Er beansprucht für sich selbst, Gottes Offenbarung in dieser Welt zu sein. Gottes Werkzeug in dieser Welt zu sein. Von Gott zu kommen. Und in einer weiteren Szene erlebt Jesus dann die direkte Konfrontation mit dem Hohen Rat. Ich weiß nicht, ob ihr euch da noch dran erinnert. Es ging darum, dass sie gesagt haben, wir wollen dir eine Frage stellen. Mit welchem Recht machst du das? Wer hat dir die Autorität gegeben? Jesus stellt eine Gegenfrage. Sie sagen, wir wissen es nicht, weil sie Angst haben vor dem Volk. Und was sagt Jesus dann? Ja, wenn ihr mir nichts sagt, woher ihr das wisst, dann beantworte ich auch eure Frage nicht. Und dann erzählt er ihnen eine Geschichte vom Weinberg. Und diese Geschichte ist so offenkundig eine Kritik an dem Führungsteam, an dem jüdischen Führungsteam. Der Hohe Rat war ja das Gremium, was dem römischen Prokurator Pontius Pilatus damals untergeordnet war. Sie durften zwar innenpolitisch einiges regeln, sie durften religiöse Sachen, aber sie waren verantwortlich für das, was im Tempel abgeht. Und Jesus hat mit der Kritik im Tempel natürlich sie kritisiert. Jesus hat mit der Kritik an der Religion sie kritisiert und sie fragen, mit welcher Autorität? Und Jesus erzählt ihnen die Geschichte von einem Weinberg, den Gott angelegt hat und verpachtet hat und von den Pächtern dann etwas möchte, nämlich die Pacht. Und die Weinbergpächter töten und schlagen die Diener und am Ende den Sohn. Und es ist so offensichtlich, was er da erzählt, dass sie voller Wut bereit gewesen wären, ihn zu töten und ihn zu verhaften zu lassen, dass sie es nur nicht machen, weil sie Angst haben vor der Reaktion des Volkes. Und Jesus sagt dort, den Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Das, was die Bauleute sagen, das stimmt nicht. Das, was ich sage, das stimmt. Meiner Autorität müsst ihr gehorchen. Nicht mehr der Autorität des Hohen Rates. Er kritisiert nicht nur die Religiosität, sondern er kritisiert auch die religiösen Führer. Er kritisiert die Frömmsten der Frommen. Ja, er sagt nicht mit blumigen Worten, ja, ihr müsstet besser Theologie betreiben, sondern er sagt ihnen klipp und klar, ihr müsstet mich anerkennen, nicht ich euch. Und er ringt mit diesem Gleichnis, was sie bis aufs Blut provoziert, um ihr Herz. Er ringt darum, dass sie verstehen, dass hier Gottes Plan in Erfüllung geht, obwohl nicht alles so läuft, wie sie sich's vorstellen. Und dann gibt es eine weitere Szene, wo Pharisäer und Anhänger von Herodes zu Jesus kommen und Jesus fragen, soll man Steuern bezahlen? Und sie stellen ihm damit eine Falle. Und Jesus gibt ihnen diese weise Antwort, die sie dann gleich wieder zum Schweigen bringt. Die weise Antwort: gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und Gott, was Gott gehört. Der Kaiser hieß damals Tiberius, das soll ein T sein, und Gott, was Gott gehört. Und Jesus ringt auch hier um ihr Herz, denn er weiß, dass sie es gar nicht ehrlich meinen. Er sagt ihnen ins Gesicht, was habt ihr da, ich lese es euch nochmal geschwind vor. Sie sagen zu ihm, Meister, wir wissen, dass es dir nur um die Wahrheit geht und dass du nicht nach der Meinung der Leute fragst, denn du lässt dich von keinem Menschen beeinflussen, wie angesehen er auch sein mag. Wenn du lehrst, wie man nach Gottes Willen leben soll, lässt du dich allein von der Wahrheit leiten. Ist es nun richtig, dem Kaiser Steuern zu zahlen oder nicht? Und dann sagt Markus, Jesus war klar, dass das alles nur Heuchelei war und er sagte zu ihnen, warum stellt ihr mir eine Falle? Und die Geschichte geht weiter. Jesus ringt um das Herz dieser Menschen. Nachdem die Pharisäer und die Anhänger von Herodes über die Antwort sehr erstaunt waren und weggegangen war, kommt ein Sadduzäer. Und das ist unser Text heute Morgen. Markus 12, Vers 18 bis 27. Wir lesen den Text erstmal und dann schauen wir an, wie Jesus da um das Herz ringt. Auch aus den Reihen der Sadduzäer, die behaupten, es gebe keine Auferstehung, kamen einige zu Jesus und legten ihm eine Frage vor. Sadduzäer kennen wir vielleicht nicht, Pharisäer kennen wir, das ist ein Schimpfwort bei uns, oder? Gilt als Heuchelei. Pharisäer und Sadduzäer waren zwei jüdische Religionsgruppen, jüdische Glaubensrichtungen. Mit dem Unterschied, dass die Pharisäer eher so eine Bürgerbewegung waren und die Sadduzäer eher so die Oberschicht, die Aristokraten. Man weiß aus nicht nur aus der Bibel, sondern auch aus anderen Schriften, zum Beispiel Josephus, wer die Sadduzäer waren, auch was sie gemacht haben. Ich habe euch mal die Geschichte erzählt, dass als Herodes der Große, der dabei Jerusalem vorgekommen, bei Jesu Geburt noch an der Macht war, als der gestorben war, dann sind drei seiner Kinder an die Macht gekommen, Herodes Antipas, der Philippus und der Archelaus. Und der Archelaus, der war eigentlich für Jerusalem zuständig. Und die Sadduzäer, die haben damals, die waren einflussreich im Hohen Rat, die haben damals, als der Herodes schon gestorben war, haben sie sich an den Kaiser in Rom gewandt und gesagt, bitte nicht den Archelaus, bitte setz uns doch unter syrische Verwaltung. Und dann hat der Archelaus ein paar Jahre Probezeit bekommen und nach wenigen Jahren wurde er dann abgesägt. Und einer, die da aktiv dabei waren, war der Archelaus, der Sohn vom Herodes, waren die Sadduzäer, die waren in Rom aktiv und haben zum Kaiser gesagt, wir wollen nicht diesen Sohn von Herodes, wir wollen, und haben ihn da schlecht angeschwärzt. Und das waren so die Einflussreichen, die Sadduzäer damals. Das waren die Aristokraten, das war so die Herrenpartei. Und was auch noch ein bisschen speziell ist bei den Sadduzäern, sie haben eigentlich in ihrem Glauben, ging es auf der einen Seite darum, ihre politische Macht abzusichern. Also sie waren sehr machtbewusst. Sie waren auch irgendwo dazu gezwungen worden, denn als der Herodes an die Macht gekommen war, hat er erstmal ein paar von den Hohenpriestern getötet, bis die Sadduzäer, die einen Teil der Hohenpriester gestellt haben, dann bereit waren, mit ihm zu kooperieren. Aber ihre Theologie hat sich so entwickelt, dass sie relativ gut dafür gesorgt haben, dass sie an der Macht bleiben. Das war eines ihrer Interessen. Ihre Theologie hat auch nur auf den 5 Büchern Mose basiert, anders als die Pharisäer. Die Pharisäer, die haben auch die mündliche Überlieferung. Mit den Pharisäern ging es darum, auf jede Alltagssituation eine richtige Antwort zu geben. Die Sadduzäer, die haben eher sich mit den 5 Büchern Mose beschränkt. Das war ihre Autorität. Und sie haben eben keine Auferstehung von den Toten gelehrt. Das ist das auch, was Markus hier erklärt. Auch aus den Reihen der Sadduzäer, die behaupten, es gebe keine Auferstehung, kamen einige zu Jesus und legten ihm eine Frage vor. Wir befinden uns also wieder in einer Auseinandersetzung. Wir befinden uns in einer Auseinandersetzung von Jesus mit einem Menschen oder aus den Reihen der Sadduzäern, also mit einem Vertreter dieser Oberschicht, dieser jüdischen Oberschicht, die Einfluss hatte hier im Hohen Rat, bei den Priestern, auch bei den Schriftgelehrten. Da waren viele Sadduzäer dabei. Und er kommt und sie stellen eine Frage. Sie möchten Jesus auf der theologischen Ebene packen. Sie möchten ihn für sich gewinnen oder sie möchten aufzeigen, dass was nicht stimmt mit seiner Lehre, denn Jesus hat ja angekündigt, dass er auferstehen wird. Und so bringen sie ihm ein Argument und sagen, Meister, sagten sie, Mose hat uns folgende Vorschrift gegeben, wenn jemand stirbt und eine Frau hinterlässt, aber keine Kinder, dann soll sein Bruder die Witwe heiraten und dem Verstorbenen Nachkommen verschaffen. Das war sozusagen die soziale Absicherung für die Frau. Und ein bisschen ungewöhnlich für uns, aber tatsächlich in der Bibel, im 5. Mose, wird es 5. Mose 25, Vers 5 wird es beschrieben, die sogenannte Leviratsehe heißt es, dass wenn ein Mann stirbt und keine Nachkommen hinterlässt, dass dann der Bruder seine Frau zur Frau nehmen soll und dass dann das erste Kind, was auf die Welt kommt, gilt als Nachkommen des Verstorbenen. Damit war natürlich auch das Erbe gesichert. Genau, und das war eigentlich der Gedanke dahinter. Und Sie konstruieren daraus ein Fallbeispiel, sagen, jetzt nehmen wir doch mal stark an, dass da eine Frau ist, die heiratet einen Mann. Nun waren da 7 Brüder. Der erste nahm sich eine Frau, starb jedoch ohne Nachkommen zu hinterlassen. Daraufhin heiratete der zweite Bruder die Witwe, aber auch er starb, ohne Nachkommen zu hinterlassen, ebenso der dritte. Und so ging es weiter. Keiner der 7 hinterließ Nachkommen. Zuletzt starb auch die Frau. Wie ist es nun bei der Auferstehung? Jetzt kommen Sie mit Ihrer Frage. Wie ist es nun bei der Auferstehung? Wenn Sie einmal auferstanden sind, wem von Ihnen gehört sie denn dann? Alle 7 waren schließlich mit ihr verheiratet gewesen. Das Argument ist klar. Biblisch, theologisch, Gott hat uns da was befohlen und daraus folgt, Auferstehung macht keinen Sinn. Das wäre ein Durcheinander, das könnte ja gar nicht funktionieren. Also gibt es keine Auferstehung. Das ist ihre Argumentation. Und was sagt Jesus darauf? Jesus sagt darauf, seid ihr nicht deshalb so im Irrtum, weil ihr weder die Schrift noch die Kraft Gottes kennt. Und den Satz, den muss man mal sitzen lassen. Oder? Also wenn er ihnen eine Ohrfeige gegeben hätte, wäre es wahrscheinlich harmloser gewesen. Die Frommen, Sadduzäer, die an der religiösen Machthebeln saßen, die ja sich wirklich strikt um die 5 Bücher Mose gekümmert haben, die konservative Partei, die jede Innovation abgelehnt hat, denen sagt Jesus ins Gesicht, euer Irrtum liegt doch darin, dass ihr weder die Schrift noch die Kraft Gottes kennt. Und er wiederholt es ja. Und zwar in umgekehrter Reihenfolge. Denn wenn die Menschen von den Toten auferstehen, heiraten sie nicht mehr, sondern sind wie die Engel im Himmel. Also das erste Argument, was Jesus sagt, ist, ihr macht den Fehler, dass ihr meint, das Leben nach dem Tod entspricht dem Leben hier auf der Erde. Das wäre einfach nur eine Weiterführung des Lebens hier auf der Erde. Ihr rechnet überhaupt nicht mit Gottes Kraft, mit Gottes Veränderungsmöglichkeiten, mit Gottes schöpferischer Kraft. Ihr seid nur auf menschlicher Ebene unterwegs. Mit eurem Beispiel. Denn wenn die Menschen von den Toten auferstehen, heiraten sie nicht mehr, sondern sie sind wie die Engel im Himmel. Und dann kommt das Schriftargument. Was nun die Auferstehung der Toten überhaupt betrifft, habt ihr nie im Buch der Mose die Geschichte vom Dornbusch gelesen? Was macht Jesus? Er nimmt nicht einen Text aus den Psalmen, oder? Er nimmt einen Vers aus ihrem Buch und sagt, dort steht, dass Gott zu Mose sagt, 2. Mose 3, Vers 6, Zitat, ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und dann sagt Jesus als Argument, Gott ist doch nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Ihr seid also völlig im Irrtum. Was ist das Argument von Jesus? Das Argument ist nicht, dass da im Alten Testament steht, Gott ist, also das Verb, das steht da übrigens gar nicht im Hebräischen, das ist nicht so dramatisch, sondern sein Argument ist einfach, dass Gott sich doch nicht mit Toten identifiziert. Sein Argument ist doch, was soll ich euch Geschichten erzählen, dass ich der bin von denen, die schon lange tot sind? Dann haben die ja überhaupt gar keine Zukunft mehr. Nein, ich bin ein Gott der Lebenden, nicht der Toten. Wenn ihr eure Bibel richtig lesen würdet, sagt Jesus den Sadduzäern, dann wüsstet ihr, dass es Quatsch ist. Denn ihr rechnet weder mit der Kraft Gottes, noch kennt ihr die Schrift. Und zum Schluss sagt er nochmal, ihr seid also völlig im Irrtum. Markus berichtet uns nicht, wie das Gespräch dann weitergegangen ist oder mit welcher Miene sie weggelaufen sind. Aber wir können vermuten, dass sie nicht sonderlich erfreut waren, würde ich jetzt mal sagen. Was macht Jesus? Jesus stellt ihre Religiosität in Frage. Das religiöse System, was die Juden gelebt haben, wofür der Hohe Rat verantwortlich war, das stellt er in Frage. Er geht sogar später noch weiter. Wir werden das sehen, wenn wir dann im 13. Kapitel angekommen sind. Aber für den Moment sagt er einfach nur, so hat Gott sich das nicht vorgestellt. Das ist nicht der Glaube, wie ich ihn möchte, dass ihr ihn praktiziert. Er stellt die religiösen Autoritäten in Frage. Er sagt, nicht ich muss euch meine Autorität beweisen, sondern ihr müsst euch mir unterordnen. Ihr müsst erkennen, dass ich Gottes Werkzeug bin. Was ihr über mich sagt, ist gar nicht relevant. Was Gott über mich sagt, das ist relevant. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Das ist Gottes Werkzeug. Nichts Nutzloses. Er sagt, gebt Gott, was Gott ist. Auf die Frage mit den Steuern. Lebt nach den Prinzipien, nicht nach euren eigenen Prinzipien, sondern nach dem Prinzip, dass ihr Gott ehrt. Und jetzt kommt er und nimmt ihre Gedankengebilde, ihre Theologie und sagt, eure Theologie ist falsch. Religiosität, Autorität, praktische Anspruchfragen und euer theologisches Denken. Euer Reden über Gott deckt sich nicht mit Gott. Und so ringt er um ihr Herz. Er zeigt ihnen, dass das, was sie bisher geglaubt haben, dass das ein menschliches Konstrukt ist. Und dass sie diesen Glauben aufgeben müssen, wenn sie ihre eigene Glaubensgrundlage wirklich ernst nehmen. Und wir wissen nicht, was sie daraus gemacht haben. In dem Sinn. Wir wissen, dass Jesus am Ende am Kreuz stirbt und dass die Sadduzäer daran beteiligt waren, dann auch später die Christen zu verfolgen und dass es offensichtlich keinen bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Aber trotzdem ringt Jesus in dieser Argumentation um das Herz der Menschen. Was meine ich denn eigentlich mit diesem Ringen? Ich habe mir überlegt, was will ich damit ausdrücken? Ich will eigentlich damit ausdrücken, dass Jesus mit einem Anspruch kommt. Und diesen Anspruch lässt er sich nicht nehmen. Er macht nicht den Buckel. Er erhebt den Anspruch, von Gott her zu kommen und zu sagen, was wahr und richtig ist. Er lässt sich nicht zurückdrängen. Er lässt sich nicht einschüchtern. Er lässt sich nicht korrigieren. Sondern er erhebt den Anspruch, der von Gott gesandte Messias zu sein. Und mit Ringen meine ich, dass er sich trotz allem der Kritik aussetzt, dass er trotz allem mit ihnen redet, dass er trotz allem zu ihnen hingeht, um sie zu korrigieren, dass er versucht, er überfährt sie nicht einfach. Er reißt ihnen nicht einfach, entnimmt ihnen nicht einfach die Macht weg und setzt sich selbst an die Ding, sondern er ringt mit ihnen. Versteht ihr das? Und ich glaube, auch bei uns heute ist es ja so, wir müssen für uns entscheiden, wer Jesus ist. Wer ist Jesus für dich? Das ist die Frage von Advent. Ist Jesus dekoratives Element eines Familienfestes? Das kann sein, ja. Das heißt nicht, dass das Familienfest falsch ist, aber vielleicht hätte Jesus gern was mit der Familie zu tun. Vielleicht hätte Jesus gern was mit deinem Leben zu tun. Wer ist Jesus für dich? Mit welchen Worten würdest du ihn beschreiben? Vorbild, Weiser, Heiler, Wohltäter oder auch Retter und Herr und König? Das ist die Entscheidung, die jeder von uns treffen muss. Und wir stehen genauso vor der Frage, wer ist Jesus wie die Menschen damals? Deswegen feiern wir Weihnachten. Deswegen feiern wir Gottesdienst, um uns immer wieder in Erinnerung zu rufen, wer Jesus ist und was er für uns getan hat und was er auch heute noch für uns bedeutet. Denn Jesus ist ja auferstanden, anders als die Sadduzäer das erwartet haben. Jesu Antwort ist also sehr kunstvoll und ich denke, Jesus ringt auch um unser Herz und er gibt uns in diesem Text, gibt er uns eigentlich zwei Maßstäbe, zwei Prüfsteine für unser eigenes theologisches Denken. Jetzt sagt ihr, hey Daniel, ich habe keine Theologie studiert, ich bin doch kein Theologe, ich bin Praktiker, ich will irgendwas machen, ja? Das höre ich immer wieder. Oder ich bekomme es zu spüren, so nach dem Motto, ja, die Theologen, die kann man ja dann mal reden lassen. Mich tröstet es dann doch, dass Jesus selbst auch theologisch argumentiert. Also kann es doch nicht ganz so falsch sein. Und wenn man mal darüber nachdenkt, dann ist es ja so, dass hinter jedem Verhalten, hinter jeder Praxis eine Form von Überzeugung und Denken steht. Oder? Also Theologie heißt ja nichts anderes wie das Reden von Gott. Theos, griechisch Gott, Lego, Reden. Theologen erheben den Anspruch, sich Gedanken darüber zu machen, wie man über Gott redet, was man über Gott sagt, sich das gründlich zu überlegen. Aber jeder, der irgendeinen Glauben hat, hat auch eine Theologie. Versteht ihr? Wenn du betest, warum betest du? Ja, weil du glaubst, wenn du es ausformulieren würdest, dass dir Gott wahrscheinlich zuhört und das Gebet was verändert. Dass Gott auch die Macht hat, dir zu helfen. Das ist Theologie, das ist eine Überzeugung. Jeder ist Theologe. Wenn du sagst, ich möchte mit der Kirche nichts zu tun haben, dann bist du auch Theologe. Dann sagst du einfach, ja, dieser Gott existiert nicht oder er hat keine Bedeutung für mich. Aber das ist auch eine Theologie. Und im Grunde genommen müssen wir uns immer die Frage stellen, egal welche Theologie wir haben, woher weißt du das? Stimmt es überhaupt, was du denkst? Wenn du meinst, dass Gott irrelevant ist für dein Leben und dass er der größte Langweiler ist, der über diese Erde gelaufen ist, dann hast du wahrscheinlich keine gute Erfahrung mit Kirche gemacht. Aber die Frage ist, redest du wirklich von Gott oder redest du von dem Bild, was dir die Kirche vermittelt hat? Könnt ihr das nachvollziehen? Wir müssen doch das, was wir denken über Gott, mal an dem prüfen, wer Gott wirklich ist. Und genau das macht Jesus. Er sagt, die Frage der Auferstehung, die entscheidet sich nicht daran, ob ihr findet, ihr habt gute Argumente. Er sagt, die Frage der Auferstehung, die entscheidet sich nicht daran, ob ihr eine große Gruppe seid, die euch zustimmt. Ob ihr großen Applaus bekommt, ob ihr vor großen Bühnen redet, ob ihr viele Bücher verkauft in unserer heutigen Zeit, ob ihr viele Likes auf Facebook habt, ob ihr viele Follower auf Twitter habt. Nein, daran entscheidet es sich nicht, sondern er sagt, es gibt zwei Kriterien. Er sagt, A, es muss mit Gottes Offenbarung über sich selbst übereinstimmen. Und B, es muss mit Gott selbst übereinstimmen. Also es muss mit Gottes Offenbarung übereinstimmen, deswegen redet er von der Schrift. Und es muss mit Gott selbst übereinstimmen. Also das sind zwei ganz praktische Hilfsmittel, die Jesus uns an die Hand gibt, um zu überprüfen, ob unser Glaube wahr ist. Oder ob wir einfach einer guten, interessanten, vielleicht für uns ganz wichtigen Tradition anhängen, einer menschlichen Überzeugung oder ob wir wirklich die Wahrheit von Gott erkennen darin. Und deswegen ist die Bibel so wichtig für uns. Nicht weil wir glauben, dass die Bibel göttlich ist. Es gibt immer wieder Theologen, die machen sich über Evangelikale lustig nach dem Motto, guckt euch mal die Vogelscheuche an. Ja, das heißt, auf Englisch heißt das Strawman und ich übersetze es mal mit Vogelscheuche. Also man konstruiert einen Gegner, der halb wahr ist und sagt, schaut mal, wie hässlich der ist. Ich weiß es besser. Ich zeige euch die lebendige Version. Ja, und die Version bei den Evangelikalen geht dann, ja, weil wir sagen, dass die Bibel zuverlässig und Gottes Offenbarung ist, wirft man uns vor, dass wir die Bibel vergöttlichen. Nein, die Bibel ist nicht göttlich. Überhaupt nicht. Du kannst in deine Bibel reinmalen, du kannst die Bibel übersetzen und du kannst eine Bibelausgabe auch wegwerfen. Das ist nicht schlimm. Das ist ein Buch. Verstehst du? Wenn du mit einem Muslim zusammen bist, dann musst du aufpassen. Ein Muslim wird den Koran niemals unter seiner Gürtellinie tragen. Ein Muslim würde niemals in seinen Koran reinmalen. Ein Muslim würde seinen Koran niemals auf den Boden legen. Das ist für ihn ein heiliges Buch. Ja, wir nennen die Bibel heilige Schriften, aber nicht, weil sie heilig sind, sondern weil sie von Gott reden. Weil Gott heilig ist. Und weil er sich uns offenbart hat und weil die Bibel davon erzählt. Und weil wir glauben, dass Gott dafür gesorgt hat, dass das, was in der Bibel steht, auch zuverlässig ist. Und weil wir nicht nur wir diesen Glauben haben, sondern zum Beispiel auch Jesus. Jesus nimmt das zweite Buch Mose und argumentiert mit einem Satz, der da drin steht. Wir sind nicht so absonderlich, wenn wir glauben, dass die Bibel Gottes Wort ist. Das haben die Juden damals in gewisser Weise auch geglaubt. Und Jesus hat das auch gesagt. Und gerade das Alte Testament. Und ich merke immer wieder, gerade wie Evangelikalen sagen, oh, das Alte Testament ist so ein schlimmes Buch, ich lese nur das Neue Testament. Ja, was hat denn Jesus gelesen? Der hat noch gar kein Neues Testament gehabt. Der hat das Alte Testament gelesen. Wenn Paulus sagt, dass alle Schrift von Gott eingegeben ist und nützlich zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Ermahnung, zur Erziehung und der Gerechtigkeit, dann redet er natürlich vom Alten Testament. 2. Timotheus 3, Vers 16. Selbstverständlich redet er da vom Alten Testament. Natürlich ist die Bibel, als auch das Neue Testament, ist für mich Gottes Wort. Und dafür gibt es Gründe und Argumente, das würde jetzt zu weit führen. Aber wir lesen doch die Bibel, weil wir glauben, dass Gott sich selbst offenbart hat. Nicht, weil irgendjemand sich hingesetzt hat und gedacht hat, Gott ist Liebe. Und dann irgendwas geschrieben hat. Und natürlich gibt es Bibelstellen, die schwierig zu verstehen sind. Und man kann mit der Bibel alles begründen. Ja. Man kann die Bibel missbrauchen. Die Bibel hat kein Sprachorgan und auch keine Hand, die dir eine Ohrfeige gibt, wenn du was falsch auslegst. Oder man kann die Bibel missbrauchen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir die Bibel sauber und ordentlich auslegen. Dass wir uns überlegen, wer waren denn die Sadduzäer? Und was läuft denn da ab? Deswegen erzähle ich euch in meinen Predigten immer wieder was aus der damaligen Zeit, weil ich den Anspruch erhebe, den Text zu verstehen. Oder zu versuchen zu verstehen. Und dass das, was ich sage, nicht einfach nur meine Meinung ist, sondern auch Sinn macht, wenn man den Text liest. Deswegen lese ich mit euch Bibel. Das war doch der große Gewinn der Reformation. Bibelübersetzungen von Luther und Zwingli und wem auch immer. Dass am Ende die Leute selber lesen konnten. Und wisst ihr was? Wir sind auf dem besten Weg zurück ins Mittelalter. Niemand liest mehr die Bibel. Selbst die Christen lesen keine Bibel mehr. Woher ich das weiß? Ein Beispiel. Kremation. Kremierung. Ich will niemanden auf den Schlips treten. Aber ich merke immer wieder als Pastor, und das passt ja zum Thema Auferstehung und Ende des Lebens, ich merke immer wieder, das ist ein Beispiel, wo ich denke, warum lesen wir nicht die Bibel genauer? Da gibt's die Argumentation, dass Christen sich am Ende ihres Lebens nicht verbrennen dürften, weil Feuer in der Bibel immer ein Zeichen des Gerichtes ist. Und es gibt auch noch andere Gründe, weil die Freidenker die Kremierung dazu verwendet haben, um sich über die Auferstehungshoffnung lustig zu machen. So nach dem Motto, wenn ich verbrannt bin und meine Asche verstreut ist, dann kann auch nichts mehr auferstehen. Den Freidenkern würde ich sagen, ihr unterschätzt die Kraft Gottes. Ich glaube nicht, dass das für Gott ein Problem ist, wenn Gott Gott ist. Wenn er das nicht kann, dann ja. Okay. Den Christen würde ich sagen, lest nochmal den Text, den wir gerade gelesen haben. Da steht, dass habt ihr nie im Buch des Mose die Geschichte vom Dornbusch gelesen? Und der Dornbusch, der hat gebrannt. Der Dornbusch hat gebrannt. Und das ist das in der Geschichte ein Zeichen für Gericht? Nein. Das Entscheidende ist, dass der Dornbusch brennt, aber nicht verbrennt. In 2. Mose 3. Und dass es eine Offenbarung Gottes ist, die Mose da erlebt. Oder lest mal in der Apostelgeschichte. Als der Heilige Geist zum ersten Mal kommt, da sieht es aus, als hätten sie Feuerzungen auf dem Kopf. Ist das Gericht? ist die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, symbolisiert durch Feuer. Stimmt das Argument, dass das Feuer immer ein Zeichen von Gericht ist? Nein, es stimmt nicht. Und im Übrigen gibt es Länder wie in Japan, wo man kremiert werden muss. Und vielleicht kommt das ja bei uns auch mal. Und vielleicht müssen wir aufhören, Menschen Angst zu machen, wo keine Angst nötig ist. Und mehr darüber zu reden, was sie denn mit Jesus vor der Kremation machen. Dass es doch für dein ewiges Leben viel entscheidender ist, wie du heute zu Jesus stehst. Denn nach deinem Tod kannst du dich nicht mehr für ihn entscheiden. Also das erste Argument von Jesus ist, schau in Gottes Offenbarung nach und lass dir nicht einfach etwas aufbinden, selbst wenn jemand mit einem Bibelvers argumentiert. Ja? Nicht alles, was fromm klingt, ist wahr. Es gibt Leute, die sind sehr gut trainiert. Und ich sage das ja immer wieder, ihr müsst nicht einfach glauben, was ich sage, sondern ihr müsst es selber prüfen. Das zweite Kriterium ist, entspricht es der Kraft Gottes, also entspricht es dem Wesen Gottes. Dem Wesen Gottes, wie Gott selbst ist, was er über sich offenbart hat. Natürlich beruht es wieder auf der Bibel, aber nicht nur auf einzelnen Bibelstellen, sondern auf eine Gesamtschau, dass er ewig ist, dass er Liebe ist, dass er gerecht ist, dass er der Richter und Erlöser ist, dass er der Schöpfer ist und am Ende der Zeit alles neu machen wird. Ja, wir müssen das auch daran prüfen. Passt das, was uns gesagt wird, zum Charakter und zur Lehre Gottes? Und im Übrigen trifft es ja nicht nur Christen, sondern auch auf Nichtchristen zu. Ich meine, wir kommen aus einer Zeit, wo wir eine sehr, wir erleben, man redet immer von der Postmoderne, oder? In der Moderne hieß es, ich glaube nur, was jemand rational beweisen kann. Rationalismus, Positivismus, alles, was man positiv beweisen kann, das glaube ich und das, danach hat man auch gelebt. Wir müssen den Rationalismus und die Moderne gar nicht mit irgendwelchen christlichen Argumenten kritisieren. Das machen die Philosophen von alleine. Dann kamen die Philosophen, haben gesagt, ja, wisst ihr was, eure Sprache ist auch nur eine Erfindung des Menschen. Und eure Logik, die verdankt ihr eurer Kultur und eurer Zeitgeschichte. Und deswegen ist alles konstruiert, was ihr glaubt. Seid euch sicher, dass ihr wirklich über die Wirklichkeit redet? In ihrer radikalsten Form stellt die Postmoderne in Frage, ob wir überhaupt Wahrheit erkennen können. Und zum Ende führt es dahin, wo wir heute sind, dass jeder sagt, wahr ist nur das, was ich für mich persönlich nachvollziehen und dem ich persönlich zustimmen kann und das ich selbst überzeugend finde. Das machen wir aber meistens nur bei Dingen, die offensichtlich sind. Also die Wahrheit, dass eine Glastüre, ja, die kann man natürlich erfahren, oder? Dass eine Glastüre, dass man die am besten aufmacht, bevor man durchläuft, das akzeptieren wir als Wahrheit. Bei anderen Dingen, was Menschenrechte angeht oder Rechte von Frauen oder Rechte von Kindern, da diskutieren wir dann und das führt zu ganz komischen Argumentationen. Was ist denn nun, wenn Gott sagt, dein Verstand ist nicht die letzte Instanz, ob was wahr ist, aber es ist auch nicht einfach beliebig. Ob ich dich liebe, hängt ja nicht daran, ob du das spürst und davon überzeugt bist. Sondern ich liebe dich. Ob du Gottes Kind bist, das hängt nicht daran, ob du findest, du bist Gottes Kind, sondern ob du durch Jesus Gottes Kind geworden bist. Nicht nur, weil du auf die Welt gekommen bist, bist du Gottes Kind, dann bist du Gottes Geschöpf. Aber Gottes Kind wirst du dadurch, dass du durch Jesus deinen himmlischen Vater kennenlernst. Jesus tritt mit deinem Anspruch auf, dass die Auferstehung Tatsache ist und tatsächlich stattfindet. Und deswegen macht uns diese Stelle auch nachdenklich. Denn Jesus ringt um dein Herz. Jesus möchte nicht, dass du deinen eigenen Vorstellungen über Glaube und Jesus und Bibel und dem, was dir deine Eltern gesagt haben, nachfolgen, sondern dass du ihm nachfolgst, dass du ihm zuhörst, dass du ihn besser kennenlernst. Jesus möchte, dass er dein Herr ist und nicht irgendein Bild, was dir irgendjemand anders vermittelt hat. Und deswegen stellt Jesus nicht nur die Theologie damals in Frage, sondern auch unsere Theologie immer wieder. Und mir macht es wirklich manchmal Bauchschmerzen, wenn ich auf Facebook Diskussionen sehe oder wenn mir irgendjemand sagt, ja, das ist ganz klar, die Bibel sagt, Punkt. Ja, ich glaube schon, dass es Klarheit in der Bibel gibt und dass nicht alles nur Würfeln und Rätselraten ist. Aber ich glaube, manchmal machen wir es uns auch zu einfach, weil wir nicht bereit sind, wirklich zuzuhören. Wie oft haben mir Leute schon gesagt, ja, die Trinitätslehre, die kommt gar nicht in der Bibel vor. Oder? Dann liest man den Missionsbefehl, Matthäus 28, geht hin in alle Welt, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Da hat Jesus offensichtlich alle drei Namen in einem genannt. Und ja, wo kommt denn die Trinitätslehre her? Die ist ja nicht irgendwo entstanden, sondern die Bibel bezeugt sie. Aber es ist halt auch kompliziert. Ja, okay, es ist kompliziert. Kann man nicht alles nur bei McDonald's einfach kaufen und bei Wikipedia schnell nachlesen, sondern da muss man vielleicht auch Herzblut einsetzen und darum ringen, das richtig zu verstehen. Und nicht einem irgendwelche Bibelstellen einfach um die Ohren hauen. Wenn du das jetzt so empfindest, dass ich das bei Matthäus 28 gemacht habe, dann kannst du mich gerne weiterfragen, wie das mit der Trinität aussieht. Ich möchte zum Schluss kommen. Jesus ringt um dein Herz. Er ringt darum, dass du nicht einfach irgendeine Religion lebst, sondern dass du das lebst, dass du verstehst, was Gott dir durch ihn schenken möchte und dass dein Leben verändert. Wisst ihr, es ist ja kein Zufall, dass wir keinen Tempel mehr haben. Dass in Jerusalem kein Tempel steht. Kein Zufall. Der ist überflüssig geworden. Christen brauchen keinen Tempel in Jerusalem. Jesus ringt darum, dass wir aufhören, uns selbst zum Maßstab zu machen und stattdessen zu fragen, was will Gott eigentlich für mein Leben? Jesus ringt darum, dass wir nicht mit vorgeschobenen Problemen und Pseudo-Argumenten irgendwas rechtfertigen, was wir schon seit 40 Jahren machen. Sondern er ringt darum, dass wir ihm nachfolgen von ganzem Herzen. Und er tut es auch am nächsten Sonntag, 2. Advent. Ich lade euch ein, dabei zu sein. Jetzt möchte ich gern beten. Dann werden wir nämlich nochmal hier diese Lücke füllen. Jesus ringt um dein Herz. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du nicht einfach irgendwas behauptet hast, sondern dass du auch mit Gottes Wort argumentiert hast. Ich danke dir dafür, dass du dich mit uns auseinandersetzt, dass du auch uns Mittel und Wege zeigst, wie wir unsere Vorstellungen überprüfen können, wie wir heute leben, wie wir heute handeln. Und danke, Herr Jesus, dass du von uns nicht einfach nur frommes Theater, Inszenierungen erwartest, sondern dass du an uns persönlich interessiert bist, dass du uns liebst, dass du uns als ganzen Menschen kennst und kennen möchtest und dass du uns auch in der Tiefe unseres Herzens liebst und verstehst und auch unsere Zweifel und Fragen siehst und bereit bist, denen zuzuhören. Danke, Herr Jesus, dass du in diese Welt gekommen bist. Und wenn wir Advent feiern, dann wollen wir das wirklich feiern, dass du zu uns kommst, damit wir zu dir kommen können. Amen.